Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht es hier auf meinem Podcast, worum geht es in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen hoch- und vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist und heute eine weitere Folge, in der ich mich mit dem Thema ADHS beschäftigen will. Einfach, weil es gerade so präsent ist in meinem Leben durch eine spannende Erfahrung, die ich mit euch teilen möchte. Und ja, heute das Thema, ihr habt schon gelesen, ich habe mir den Titel ausgedacht, ADHS ignorieren oder versus eigene Heilungsreise beginnen. Einfach mal eine Gegenüberstellung dieser beiden Optionen, was euch erwartet, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen. Okay. Um zu erklären, also ich habe vor über 2 Jahren, über 2,5 Jahren meine eigene ADHS-Heilungsreise begonnen. Ich habe herausgefunden, dass ich ADHS habe. Als Coach natürlich sofort geschockt gewesen darüber, dass ich so lange nicht sehen konnte. Aber das liegt eben an diesem ADHS-Eisberg. Das habe ich auch in früheren Videos schon mal erklärt. Das heißt, ganz oben guckt nur die Spitze raus und man sieht eigentlich nur so die Haupttraits, wofür es bekannt ist. Eben dieses Zappel-Philipp-Syndrom und eben diese Unkonzentriertheit, aus welchen Gründen auch immer. Oft im schulischen Kontext, oft bei Kindern. So, und darunter liegt aber ein Riesenberg an Dingen, was ADHS auch noch ist. Ich kau das jetzt hier nicht nochmal alles durch, einfach weil du das mit einmal googeln auch sehr schnell selber findest auf Pinterest oder ähnlichen Plattformen und natürlich auch ich dazu eine ganze Reihe von Podcasts gemacht habe, die du dir auch anhören kannst und da ist das ja alles nochmal schön erklärt. Okay, auf jeden Fall hat diese eigene Heilungsreise, bin ich diese eigene Heilungsreise angetreten und auch sofort mit dem Wunsch und auch dem oder der Einstellung, das ohne Medikamente zu tun. Auch dazu habe ich einen Podcast gemacht, kannst du gerne mal reinhören. Ich werde in einem zweiten Teil, und das ist jetzt so der erste Teil, den ich mir vornehme, und ich werde dann noch einen Podcast nachschießen, wo ich auch diese beiden Sachen nochmal gegenüberstelle, jetzt nach 2,5 Jahren, meine Erfahrung zu dem Thema mit Medikamente, ohne Medikamente, aber aus der Sicht ja, von mir eben, die es ohne Medikamente macht, aber auch eben dann nochmal das Thema Medikamente beleuchtet. So, und dass du vielleicht für dich selber eine bessere Eingruppierung findest, eine Möglichkeit findest, besser mit dir selber ins Gespräch zu kommen, willst du Medikamente, willst du nicht. Darauf möchte ich nochmal eingehen. Einfach jetzt nach dieser Zeit, diesen 2,5 Jahren. Genau. Und ja, möchte einfach jetzt mal kurz teilen mit dir, mit euch, für jeden, den es angeht und jeden, den es interessiert, was erwartet dich, wenn du die eigene Heilungsreise eben nicht beginnst, sondern eben dein ADHS ignorierst? Was ist eigentlich der Outcome vom ADHS später oder in welchen verschiedenen Lebensabschnitten, wenn du das einfach alles so lässt, wie es ist? Was du ja tun kannst. Man kann sich ja durchaus dazu entscheiden zu sagen, ja, was auch immer, ich mache da nichts mit. So, ich war in den letzten 5 Monaten auf einer spannenden Reise. Ich habe mich aus Deutschland losgeeist und bin mit Rucksack und Gepäck 5 Monate auf einer spirituellen Reise gewesen, auf einer Reise hin zu mir selber, auch aber auf einer Reise, einen neuen Ort zu finden, an dem ich leben möchte und war mit meinem Twin Flame, mit meiner Lebenspartnerin 5 Monate in der Schweiz unterwegs. So, wir hatten zunächst einen Job in einem Hotel. Und nachdem das dort frühzeitig schon etwas früher als geplant beendet ist, eben aus Gründen, die ich gleich erzähle, sind wir dann weitergereist durch die Schweiz auf verschiedene Arten und Weisen, und die ich dann hier noch darstelle. Und auf dieser Reise habe ich eben 3-mal Kontakt gehabt mit ADHS-Menschen, in ihrem natürlichen Umfeld, in ihrem Zuhause oder und teilweise auch auf Arbeit und zu Hause und teilweise eben ja ganz privat, genau, und konnte da mich abgleichen und erkennen, was ist eigentlich mit ADHS, wenn A, der Betroffene es gar nicht weiß, B, es vielleicht weiß, aber nichts damit tut, oder C, eben ja, dann einverständlich ist sozusagen, ich gucke da mal hin und fange meine Heilungsreise an. So. Und konnte das natürlich dann mit meiner eigenen Reise abgleichen, also mit meinem eigenen Weg, den ich jetzt gemacht habe in den letzten 2,5 Jahren, um die Folgen von ADHS abzumildern, also die negativen Folgen, zu denen ich dann eben zähle, den Fokus zu verbessern, die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern, die Impulsivität runterzuschrauben, Dinge zu lernen wie, ich kann priorisieren, Dinge zu lernen wie Time-Blindness, also dieses absolute Zeitvergessen zu regulieren oder auch zu heilen, um dadurch natürlich einen besseren Alltag zu bekommen, eine bessere Struktur, ein entspannteres Leben, gerade auch durch das Verringern der Impulsivität und auch das Verringern von vielleicht Wut und anderen Themen, die bei Impulsivität immer mitspielen und mitschwingen, um all diese Dinge, um eben ein ausgeglicheneres Leben zu bekommen, ein ausgeglicheneres Inneres vor allen Dingen, ein friedvolleres Selbst, all diese Dinge, an denen ich gearbeitet habe, und das konnte ich jetzt auf dieser Reise unfassbar gut abgleichen. Deswegen kann ich auch so einen guten Vergleich ziehen jetzt mal und möchte dir das teilen, einfach, was ist denn der Outcome von beiden, genau. Und ja, deswegen dieser Podcast so, und da will ich jetzt mal reingehen. Also was ich erlebt habe, ist bei meinem ersten Aufenthalt jemanden, der für uns ersichtlich absolut hochsensibel ist und war, oder ist, ein Mann mittleren Alters, also so Anfang, Mitte 40, mit einer jungen Frau und Familie, 2 kleine Kinder, ich glaube 1 und 3, irgendwie so im Altersabstand, der sich gerade irgendwie jetzt beruflich stark verändert hat, nämlich in Richtung dann eben Selbstständigkeit, und da jetzt mächtig unter Druck stand und sich aber seines ADHS ist oder seiner Hochsensibilität, seines ADHS, seines ganzen Profils überhaupt nicht bewusst war und in dieser Welt da draußen noch rumläuft, in dem atypischen Survival-Modus, wie man in dieser 3D-Welt, also in dieser normalen Welt rumläuft, wenn man noch nicht angefangen hat, die Realitäten zu hinterfragen. Jeder, der sich ein bisschen mit Spiritualität auskennt, weiß, was ich meine, wenn ich die Begriffe 3D, 4D, 5D benutze. Du kannst selber das mal googeln, sehr gerne, da kannst du mal gucken, was das bedeutet. Wenn du eben anfängst, die Realität zu hinterfragen, dann bist du eigentlich schon im 4D. Im 3D, also wirklich in dieser Density, in der eben so diese normale Welt stattfindet, rennen alle Menschen eigentlich so rum und machen einfach ihren Alltag und bewerkstelligen so die Probleme, die auf sie zukommen, sind so im Reaktionsmodus, also gar nicht wirklich selbstbestimmt, sondern reagieren eigentlich nur auf die Situation des Lebens, sei es auf Arbeit, sei es im Privaten, sei es in der Partnerschaft, sei es mit den Kindern. Das ist ein sehr unbewusster Zustand, wo sich die Menschen noch gar nicht darüber bewusst sind, was sie da eigentlich tun, wer sie sind, was sie machen. In diesen Zustand rutscht man von Kindheitstagen automatisch rein, wenn man die Systeme wie Schule und Ähnliches nicht hinterfragt, und dann ist man in diesem Zustand so lange, bis man mal sagt, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht oder ich fühle es nicht oder irgendwas ist weird oder was sind eigentlich meine intrinsischen Angewohnheiten oder meine intrinsischen Anschübe, dass ich eigentlich mein Leben aktiv gestalte. Und die das eben nicht tun, die sind zwar auch sehr aktiv am Machen, haben aber das Gefühl, ständig irgendwie in so einer Wassertretmühle zu hängen und gegen wie so ein Hamsterrad, ne, da drin zu hängen und machen und machen und machen, kommen aber da gar nicht raus. So. Also dieser Mann, der war eben jetzt genau in dieser Welt gefangen. Also der war sich selbst noch nicht bewusst über seine Persönlichkeitsstruktur, also dass er zum Beispiel hochsensibel ist und auch eben ADHS hat. So. Als Trauma-Response eben auf seine Jugend. So, der hat sehr, sehr früh sein Elternhaus verlassen. Der kam auch aus Deutschland, das war gar kein Schweizer, so, und hat sich dann da eben durchgekämpft in dieser Welt und hat eben verschiedene Jobs gemacht, die auch, würde ich sagen, gar nicht für ihn passend waren, weil er nämlich hochsensibel ist. Hochsensibilität zu erkennen, ist für jemanden, der hochsensibel ist, nicht schwer. Als Coach natürlich mit dem Thema, mit dem ich mich auseinandersetze, habe ich natürlich permanent damit zu tun, kenne natürlich das auch bei mir und kann das natürlich bei anderen auch sehen und benennen. Deswegen war es hier für mich und meine Partnerin sofort offensichtlich, dass er eigentlich hochsensibel ist, weil er mit uns da natürlich auch ganz stark in Resonanz gegangen ist, wenn wir unter vier Augen waren. Völlig verändertes Bild, wenn er natürlich dann im normalen Alltag dort sich gegeben hat und gefahren hat und dann auch mit den anderen Menschen um ihn rum, die alle natürlich auch in diesem ähnlich unbewussten Zustand rumrennen, da hat er das dann natürlich unterdrückt, was schon mal eins der ersten Probleme ist. Genau. Und was wir da dann erlebt haben, war ein Mann, der dann letzten Endes, wir sind gekommen in einer Spätphase sozusagen seines Burnouts, kurz vor dem absoluten Zusammenbruch. Und das ist dann auch passiert. Und das ist eben auch ein Outcome von nicht behandeltem ADS und nicht behandeltem Seelenleid, was passiert, wenn du einfach immer weiterfährst, wenn du es auch gar nicht weißt natürlich. Das ist natürlich das Tragische daran, dass man es erstmal gar nicht weiß, dass man es hat. Und wenn man es dann nicht in keinster Weise darauf achtet, dann ist ein Effekt von unbehandeltem ADS im Erwachsenenalter definitiv der Burnout. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich ja mit der stärkste Endprodukt sein, weil über einen längeren Zeitraum sich diese Dinge eben stapeln und stapeln und stapeln, also die negativen Dinge in deinem Leben dann stapeln, die du nicht behandeln kannst, nicht bewerkstelligen kannst, weil du eben das Wissen gar nicht hast darum, was überhaupt los ist. Das heißt, da stapelt sich ein immer größerer Haufen an Druck auf in dir selbst, aus verschiedenen Lebenssituationen, sowohl privat als auch beruflich. Und irgendwann wird das natürlich dazu führen, dass du in einen Burnout gehst. So, lange, lange kann man eben dagegen anarbeiten, lange kann man den Druck erhöhen, lange kann man sagen, ja, ich schaffe das schon und weiter und weiter und weiter. Das geht viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, aber irgendwann kommt der Mensch an einen Punkt, wo ja dann diese typischen Burnout-Symptome stattfinden, die man sehr schön mal nachlesen kann, wenn dich das interessiert, google das mal, die 12 Stadien des Burnouts, und dann wirst du sehen, da gibt es eben Stadien, in denen dann am Anfang eben kompensiert wird, der Druck, der immer ansteigende Lebensdruck, und irgendwann geht das dann über in so eine Selbstverleugnungsphase oder Realitätsverlust auch, also es wird Umdeuten von Realitäten findet statt, so nach dem Motto, ja, ist ja alles gar nicht so schlimm, oder ja, man muss da nur durcharbeiten, man muss sich da nur durchkämpfen, und letzten Endes aber ist dann der absolute Outcome nachher der totale Zusammenbruch. Also nach depressiven Phasen, nach ganz dunklen Phasen, und dann irgendwann kommt der totale Zusammenbruch und dann geht gar nichts mehr. Dann ist dieser Mensch ausgebrannt und dann muss der sowieso raus aus der Lebenssituation, in der er gerade ist, und dann in eine am besten natürlich stationär oder sehr lange erstmal Auffangphase, Erholungsphase, und dann später eben der Neuanfang nach dieser Krise, der Neuaufbau. Und dann geht eben diese ganze Seelenarbeit los, die ich jetzt auch gemacht habe. Ich habe sie halt nur machen können ohne Burnout, weil ich natürlich mich der Sache anders gestellt habe und auch anders vorgereift bin oder anders geschult bin mit dieser ganzen Sache. Bei mir ist das dann eben anders gelaufen, weil ich ja eben gesagt habe, nee, ich gucke hin, setze mich jetzt auseinander damit, und hatte auch die Zeit, die Ressourcen, die Möglichkeiten, weil es natürlich auch gleichzeitig beruflich ist, sozusagen, da hinzugucken, und das war für mich wie eine weitere Ausbildung, die ich ja jetzt dann auch nutze und so wie hier dann auch weitergebe. Genau, also dieser Outcome ist auf jeden Fall absolut das, was passiert. ADHS im Endstadium beim Erwachsenen führt nachher halt zu einer absoluten Verschärfung der ADHS-Symptomatiken wie Impulsivität, bis auch hin zu Aggressivität und Wut, das alles steigert sich immer mehr auf. Also diese Menschen werden sehr wütend, sehr impulsiv, sehr aggressiv auch, nicht reguliert. Ich will noch gar nicht davon reden, was passiert, wenn es noch Süchte dazukommen, die ich auch erlebt habe, also Alkohol und Rauchen, also so diese ganzen Auffangbecken, mit denen man sich erstmal ein bisschen noch regulieren kann. Die haben natürlich nachher auch einen negativen Outcome, also gesundheitsmäßig brauche ich dir das nicht erklären, das verstehst du selbst, plus eben auch die Wirkung auf das Umfeld. So, jetzt stell dir vor, dieser Mann hat irgendwie eine junge Familie, hat eine junge Frau, der hat zwei kleine Kinder, soll jetzt hier die Familie versorgen und ist selber unter diesem Druck und ist dann ja letzten Endes auch zusammengebrochen, also bei ihm ist es dann in den Burnout gegangen. Und der ist dann zusammengebrochen, seelisch zusammengebrochen. So, was das dann auch für die Familie bedeutet, also an Unsicherheit und, und. Also ein dieser Outcomes von eben nicht behandelten und nicht hingucken ist eben irgendwann das Ausbrennen. So. Oder eben dann die Verschlimmerung der Symptomatiken durch die Sucht. Das ist sicherlich auch etwas. Wenn einer nicht ausbrennt, dann wird halt dann irgendwann so viel getrunken, dass über den Alkoholismus dann Riesenprobleme entstehen, was ja in die gleiche Richtung geht. So, das habe ich erlebt. Dann habe ich erlebt bei einer jungen Frau, eine relativ junge Frau, die war 27 Jahre alt und hatte eine 8-jährige Tochter, war selber Lehrerin und bei ihr habe ich sehen dürfen, dass sie noch gar nicht wusste oder beziehungsweise geahnt hat, dass sie ADS hat, aber es nicht wusste, nicht 100% sicher wusste, sich auch schon so ein bisschen halbgar darum gekümmert hat, indem sie versucht hatten, eine Diagnostik anzustoßen, also einen Termin zu bekommen bei einem Spezialisten oder einer Ärztin, die eben ihr das diagnostizieren kann. Aber sich nicht wirklich in der Zwischenzeit schon mal mit dem Thema beschäftigen wollte, könnte oder ja, einfach die Ressourcen nicht hatte. Und bei dieser Frau, und wie gesagt, 27 ist ja noch relativ jung, hatte der Druck der ADS-Symptomatik besonders das Nicht-Priorisieren können und auch die Impulsivität dazu geführt, dass auch in ihrem Leben, in ihrem häuslichen Umfeld ein völliges Chaos war, was sie selber nicht in der Lage war, auch nur einigermaßen einzufangen. Auch die Versorgung der Tochter war in Frage gestellt. Sie war frisch getrennt von einem Mann, den sie mehr oder weniger spontan geheiratet hat. Den hat sie auf einer Weltreise kennengelernt, wo sie ihre Tochter mitgenommen hat. Und der hatte sich auch mitgekümmert um die Versorgung der nicht gemeinsam, aber der ihrer Tochter. Und ja, sie selber war eigentlich jetzt, nachdem sie sich getrennt hatte, wir sind also dazugekommen in die Situation, nachdem sie frisch getrennt war, hatte sie eigentlich noch gar keine Situation schaffen können, in der sie einen Alltag mit der Tochter so organisieren konnte, dass die Tochter immer richtig versorgt war, sondern da gab es schon morgens besonders einige Stundenlücken, die sie gar nicht abfangen konnte, weil sie sich gar nicht so schnell ihre Lebenssituation ändern konnte, weil sie gar nicht in der Lage war, das auch zu planen, zu strukturieren und zu sagen, Mensch, ich muss hier was ändern. Es war auch sehr schwer für sie, Hilfe anzunehmen. Und wir waren dann da einige Wochen in dieser Situation helfend mit dabei. Und haben dann eben, da konnte ich mal so sehen, was passiert eigentlich mit ADHS, wenn du das nicht weißt, es nicht behandelst oder hinguckst und ja, wie sieht so ein Alltag dann aus? Und das war wirklich erschreckend zu sehen, dass in einem großen Chaos einhergeht, auch mit dann natürlich eine Problematik für das Kind, weil dieses Kind absolut vorgereift war. Das war eher wie ein Erwachsener, das war eine 8-jährige Tochter, die auch hochintelligent war, sie war hochbegabt und aber eine Reife an den Tag gelegt hat, eigentlich die Mutter übertrumpft, also die eigentlich reifer war als ihre Mutter, Dinge auch klar gesehen hat, auch klar verstanden hat, was mit ihrer Mutter los ist und das, wo es ging, aufgefangen hat. Und Dinge gemacht hat, die eigentlich ihre Mutter hätte machen müssen und der auch ihre Mutter unangenehm war, weil sie eben gesehen hat, Mensch, ja, die ist ja total lost und ja, all over the place, nenne ich es mal. Also ein unbehandeltes ADHS, was so impulsiv ist und so unorganisiert und so Probleme hat, auch mit Timeblindness, also total zu vergessen, welche Uhrzeit, wann gibt es Essen, Strukturen sind nicht vorhanden, Familienstrukturen sind nicht vorhanden. Also letzten Endes eine dysfunktionale Familie, eine dysfunktionale Familiensituation im Hinblick auf Organisation und. Und die Frau war mit sich selber so überfordert, dass sie eigentlich gar keine Ressource hat, dieses Kind wirklich gut zu versorgen. Ja, und war aber selber Lehrerin an einer Schule und hatte da mit erwachsenen Schülern zu tun, also mit schon sehr älteren Schülern. und hatte auch da Probleme, irgendwie ihre Strukturen zu halten. Also ist dann auch, hat dann auch Sachen vergessen oder musste dann nachts irgendwelche Sachen erledigen, die vorzubereiten waren für Unterricht und so, was, weil sie das tagsüber gar nicht auf der Kette gekriegt hat, wann überhaupt was ist. Ja, sehr, sehr schwer eigentlich das zu sehen für mich, weil man die ganze Zeit natürlich reingrätschen will und will sagen, hey, boah, wir müssen hier was machen und ich könnte dir mal was zeigen, damit es besser wird oder so. Aber ungefragtes Coaching war an der Stelle natürlich nicht dran. Es gab dann später aber auch ein Gespräch darüber und dann habe ich mich natürlich auch sehr früh als ADS-Coach gezeigt und habe gesagt, also wenn du möchtest, können wir eben daran arbeiten für eine Zeit. Ja, und das wäre der Moment gewesen, wo diese Frau hätte sagen können, oh ja, wow, lass mal hinsetzen und reden. Es war ihr aber nicht möglich, über diese Klippe schon zu gehen oder diesen Schritt schon zu gehen. Also das erlebe ich ganz oft, dass Menschen einfach dann in dem Moment das ja gar nicht so annehmen können, vor allen Dingen, weil es sehr, sehr unangenehm ist für das Selbst. Also du musst dir vorstellen, wenn du an diese ganzen schweren Themen das erste Mal rangehst, dann ist natürlich ein ungutes Gefühl und Scham und alles ist ja dabei. Und da jemanden per se Fremden, der jetzt zwar gerade zufällig in mein Leben gesteppt ist und eigentlich genau das ist, was ich brauche, aber denen dann die Verantwortung zu schenken, wenn du das nicht selber gewählt hast, das ist eigentlich sehr schwer. Und das verstehe ich auch, dass das eigentlich nicht geht. Wäre aber genau das gewesen, was sie natürlich gebraucht hätte. Also da hätten wir sehr intensiv, sehr schön arbeiten können und auch bestimmt einiges erreichen können. So. Ja, und dazu sehen eben, was passiert, wie das Leben dann so läuft, wenn die Menschen eben das noch gar nicht wissen und dann eben, wie so ein Outcome dann aussieht, auch in so einer jungen Familie, das war schon sehr erschreckend, das zu sehen. Also einfach die Unstrukturiertheit und auch die Wirrheit dieser Familie, die dann natürlich auf das Kind wirkt und auch zu sehen, wie sich das dann an die Kindergeneration weiter durch vererbt. Denn dieses Kind wird definitiv davon Beeinträchtigungen bekommen und auch selber Probleme entwickeln, weil eben dieser sichere Raum und diese tiefe Verbindung, diese Sicherheit, die ein Kind spüren muss, auch in dem Alter noch eigentlich, ja gar nicht gegeben ist. Das heißt, dieser sichere Tagesablauf und so und das Kind war versorgt. Also ich sage jetzt nicht, dass das da irgendwie nicht versorgt wurde, aber weit weg von irgendwie gut strukturiert, organisiert, gesund und ähnliches. Also das war eine Grundversorgung, die war da, die war gegeben, auch durch nachbarschaftliche Hilfe. Da waren Leute, die eben auch das Kind eben sich gekümmert haben. Aber man hat auch deutlich gemerkt, dass eben, ja, da auch etwas im Argen liegt. Das war eine sehr krasse Geschichte für mich, das zu sehen mal. Was passiert eigentlich mit ADHS so, wenn das so frei läuft? Und wie entwickelt sich das, wenn die Menschen so überhaupt keine Ahnung davon haben? Und das wird sehr chaotisch, eben sehr, sehr schwer, den Alltag wirklich gut zu stemmen. Das war die zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte war dann ein Mann, schon etwas älter, so Mitte, Ende 50. Der war an dem absoluten Punkt angekommen, dass in seinem Leben jetzt eigentlich gar nichts mehr funktioniert hat und alles super kurz vor dem Zusammenbruch stand, ideologisch, aber auch finanziell. Der war in diesem Endstadium, kannst du auch mal googeln, ADS im Endstadium sozusagen als Erwachsener, also wenn dann die Impulsivität so groß wird, dass man eigentlich nur noch wie so ein Wiesel auf Droge rumläuft und ständig irgendwo Arbeiten sieht, die man machen müsste, die man aber nicht priorisieren kann und dann hascht man da so rein, lässt was anderes liegen, was man eigentlich machen wollte, rennt dann wieder an eine andere Stelle, dort sieht man wieder was liegen geblieben ist, dann fängt man da an, irgendwie weiterzumachen und so ist das dann den ganzen Tag und hat das dann auch auf seine helfenden Hände, in dem Fall uns und andere, die da waren, übertragen und wollte und war eigentlich gar nicht mehr in der Lage, sein eigenes Leben wirklich zu leben, ohne diese Hilfe. Es war eigentlich mehr so ein betreutes Wohnen dann, mehr oder weniger. Wie gesagt, wir waren da über so ein Backpacker-Ding reingekommen, das nennt sich Workaway. Da kann man dann eben mal so für ein, zwei Wochen bei Leuten sein und hilft denen so ein bisschen und dann hat man da mal so eine Experience und zieht weiter. In diesem Fall war das so krass, zu sehen, weil ich dann natürlich verstanden habe, was mit ihm los ist. Ich habe da quasi dann all meine eigenen Traits von früher gesehen, nur halt in zehnfacher Verstärkung. Ja, der eben bis dahin in diesem Leben gegangen ist, irgendwie sich so durchgekämpft hat an diesem Punkt. der war halt Künstler und hat halt versucht, irgendwie auf so einem alten Bauernhof so eine, so einen kulturellen Ort zu schaffen und seine Kunst dort zu machen und auch noch seine Schafe zu haben und so. Es war in einer sehr schönen Region im Emmental, landschaftlich wunderschön, und er hatte dann da auch 40 Schafe und sowas. Das war alles sehr romantisch, aber sein Konzept hat nicht mehr funktioniert. Als Künstler hat er quasi kein Geld verdient und musste dann auch immer noch so andere Tätigkeiten auf dem Bau und so machen, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. So. Und man hat aber gesehen, dass dieses Konzept seit Jahren eigentlich nicht richtig wirklich aufgeht. Und der war jetzt in großen finanziellen Problemen und auch an diesem Burnout-Punkt schon angekommen, wo Realitäten schon umgedeutet werden, Realitätsverlust, schwere Depression, der hat den ganzen Tag auch eine sehr düstere Miene gehabt. Wir haben den immer nur punktuell mal aufhellen können. Da hat man dann mal gesehen, den Menschen dahinter, der er mal war oder der er eigentlich ist. Da hat dann auch mal so, gerade wenn es um seine besonderen Lieblingsthemen ging, wie Kunst oder Tiere oder so, konnte man das sehen. Aber man konnte vor allen Dingen einen total überforderten, fertigen Menschen sehen, der mit dieser Situation, ich organisiere mein Leben, komplett überfordert war. Also kein Wissen darüber, dass er ADS hat. Und all diese Traits, all diese negativen Traits, wie eben Time-Blindness, also nicht darüber auch vergessen zu essen, also so, nee, der ist den ganzen Tag ohne Essen rumgerannt und hat dann nur einmal am Tag gegessen, hat auch sein Tier nicht mehr, hat den Hund auch gar nicht mehr richtig versorgen können, der war schon so in der Realitätsverlust, dass er gar nicht gesehen hat, dass dieser Hund schon ein bisschen unterernährt war, und er hat den dann nur einmal am Tag gefüttert und so. Wir sind natürlich rein in diese ganzen Situationen und haben das natürlich dann auch nach gutem, besten Wissen und Gewissen und Hilfe dann auch gelöst und natürlich auch geholfen und auch den Tieren dann natürlich da anders versorgt. Aber das zu sehen einfach, wo du hinkommst als Mensch mit ADS, wenn du das nicht angehst, also wenn du dich dem das ignorierst, beziehungsweise es gar nicht weißt, das ist ja das dann die zweite Phase, dass die meisten es ja gar nicht wissen. Das ist schon sehr traurig zu sehen, dass das eigentlich ohne Hilfe, also auch ohne Partner, das waren jetzt auch alles Menschen, der eine hatte zwar eine Partnerin, aber die wussten ja noch nichts vom ADS, aber ja, ohne das eigene Annehmen dann nichts erreichen kannst. Und es war für mich halt sehr hart zu sehen, gerade weil ich eben selber jetzt eine sehr, sehr lange Heilungsreise hinter mir habe, die übrigens viel länger ist als diese 2,5 Jahre, wo ich das mit dem ADS weiß, weil ich eben noch durch meinen Lebensweg und durch diesen Twin Flame Prozess, der bei mir angefangen hat, eine schwere Autoimmunerkrankung bekommen habe, somit auch mit Arthritis und so, wo Ernährung quasi das Thema Nummer 1 wurde bei mir und über das ich das dann auch an Süchte gehen musste. Und ja, hatte jetzt mehr oder weniger diese ganzen Themen ja schon im Angriff genommen und auch da schon dann ein Riesen-Outcome für ADHS beziehungsweise eine Verbesserung dieser ganzen negativen ADHS-Traits, also der ganzen negativen Erscheinung von ADHS. So, das ist jetzt der zweite Teil, in den ich jetzt rübergehe, quasi. Also, im ersten Teil zusammenfassend vielleicht einfach mal für dich, um zu zeigen, ich habe jetzt drei sehr krasse Beispiele in real life im Leben gesehen, was passiert, wenn du es A nicht weißt und B nicht hinguckst. Übrigens auch ein sehr gutes Beispiel eben, oder zwei sogar, die junge Frau und der ältere Mann zum Schluss, wo ich sagen würde, hier an dieser Stelle hilft nur gerade medikamentöse Hilfe, weil einfach alles andere viel zu lang dauert, nach meiner Erfahrung. Ich habe ja auch eine Podcast-Folge gerade gemacht, wo ich dran dir erzähle, nimm dir Zeit, es dauert, das aufzuräumen. Und in dieser Akutphase, wenn jemand da so steht, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, ja, jetzt änder mal langsam dein Umfeld und Ernährung und so. Ich glaube, in dieser Phase sind Medikamente wirklich dann ein sehr, sehr gutes Beispiel, um diese Menschen erstmal zu stabilisieren, um überhaupt in einen Zustand zu kommen, in dem man überhaupt mit denen therapeutisch arbeiten kann. Und die brauchten dann auch therapeutische Hilfe, weil beim Burnout, da geht es nicht mehr um Coaching, da geht es erstmal wirklich daran, den Menschen wieder zu stabilisieren. Dazu brauchst du eine Therapie, Klinikaufenthalte und, und. Und da sind dann Medikamente eben absolut indiziert, und da würde ich das 100% unterschreiben. Sowohl die junge Frau als auch der alte, ältere Herr da im, du hast halt ältere Herr, aber so, ne, in dem Stadium, da hätte jetzt erstmal als allererstes medikamentöse Hilfe die größere Abhilfe geschaffen, einfach damit er sein Leben wieder in den Griff kriegt, so, und dahin kommt. Ja, und jetzt gegenübergestellt dem, was ich gemacht habe, eben über 6 Jahre eine Ernährungsumstellung zu machen, auch die sehr, sehr, sehr viel Positives für mein ADS gemacht hat. Ich glaube, das ist einer der Punkte, der am meisten unterschätzt ist, einfach weil er auch am schwierigsten umzusetzen ist, weil eben ADS auch zu Essstörungen führen kann. Sei es nun eben, dass ich dann adipös werde, stark adipös, so wie es bei mir war, oder eben auch, dass du eine Bulimie entwickelst. Also diese beiden Richtungen gibt es ja. Aber die Ernährung ist halt ein riesen Gamechanger, einfach weil das Gehirn unmittelbar damit zusammenhängt, wie gut werde ich versorgt mit Nährstoffen und wie gut sind die oder wie viele von den negativen Stoffen führe ich zu, in dem Fall Zucker und Gluten, die mein Gehirn eben negativ beeinträchtigen. Gluten nenne ich hier, habe ich selber eben einige Jahre dann glutenfrei leben müssen, wie gesagt, aufgrund meiner Autoimmunkrankheit. Und zufällig waren das aber genau die Ernährungseinheiten oder die Ernährungsweise, die auch empfohlen wird, um ADHS in den Griff zu bekommen, beziehungsweise die negativen Auswirkungen von ADHS in den Griff zu bekommen. Dazu zählen eben, also ich zähle das mal auf, so ein bisschen Ernährungsumstellung, also zuckerfrei, das ist schon mal das Erste. Ich rede von dem weißen Industriezucker, ich rede nicht von Honig oder Fruchtzucker oder ähnlichen Sachen. Ich rede von weißem Industriezucker, der in allen verarbeiteten Lebensmitteln drin ist, bis zur Wurst. Überall wird Zucker verwendet. Das Thema Zucker, da kannst du dich jetzt informieren, da brauche ich jetzt nicht hier von vorne anfangen, das ist ein riesenlanges Thema. Also Zucker wegzulassen, dann Gluten mal für eine ganze Zeit wegzulassen, also nicht nur einen Monat, sondern mal wirklich ein Jahr oder so, kein Gluten zuzuführen und zu gucken, was passiert da. Dann habe ich Heilfastenkuren gemacht, angefangen mit dem klassischen Kurenfasten, so richtig 5 Tage, nichts essen, nur trinken, Wasser oder Säfte oder manche machen es mit Suppen, aber dieses reine Wasserfasten, das habe ich mehrmals gemacht. Also den Darm wieder in Gang zu bringen, dein Immunsystem zu stärken, den Darm vor allen Dingen zu reinigen und damit auch dann die Auswirkung auf das Gehirn festzustellen. Wenn du mal 5 Tage fastest, du wirst nicht glauben, wie dein Gehirn aufklart. Das, diese Ketose, die in deinem Körper anfängt, das heißt das Verbrennen von deinem eigenen Fett, das Erzeugen der eigenen Energie, das ist das Beste für dein Gehirn. Das ist ein Nährstoff fürs Gehirn, den er sonst gar nicht kriegt und der so gut ist und so gut funktioniert, dass du in dieser Phase unfassbar kreativ sein kannst, unfassbar viel mit dem Kopf arbeiten kannst, sehr gut neue Projekte angehen kannst und. Also nach der Schlappphase, nach 3 Tagen, ne, geht das dann so los. Aber ich habe das längsten Zeits mal 15, 16 Tage gemacht, so eine Heilfastenkur. Und das waren tolle Tage. Also dein Verdauungssystem kommt ja komplett zur Ruhe, dein Körper produziert keine Verdauungssäfte mehr. Es ist ruhig in dir in einem Level, wie du es wahrscheinlich vielleicht noch nie erfahren hast. Auch wenn du abends im Bett liegst oder nachmittags auf dem Sofa, es ist eine innere Ruhe, die ja für den ADHSler auch untypisch ist und selten ist. Also diese Erfahrung zu machen, die würde ich dir als allererstes empfehlen. Ich glaube, ich habe auch einen Podcast dazu gemacht. Fasten, guck da auf jeden Fall mal rein. Und wenn nicht, hole ich das nach. Zucker wegzulassen, der dein ganzes System im Gehirn ja total beeinträchtigt. Zucker setzt sich, hat eine ähnliche Wirkung wie Heroin oder Kokain im Gehirn, außer dass das nicht nur in einzelnen Regionen aufblitzt in deinem Gehirn, so wie es bei diesen anderen Drogen ist, sondern dass quasi dein ganzes Gehirn aufleuchtet. Zucker ist ein unfassbar neurotransmittierender Stoff, der im Gehirn unfassbar viel macht. Völlig unterschätzt, völlig übermäßig benutzt, in wahnsinnigen Mengen. Ich habe eine Dokumentation gesehen, da wurde mal gezeigt, wie viel eigentlich ein natürlicher Mensch an Zucker im Jahr essen würde. Am Beispiel der Aborigines in Australien, die ja keine Kunstprodukte kannten und die auch nicht genutzt haben. Und so waren wir Menschen ja über Jahrtausende unterwegs. Die essen ungefähr so viel Zucker, wie in 2 Bonbons ist im Jahr. So, das wäre deren Zuckerzufuhr, wo ich sage, was mal so für diesen Menschen gedacht war. Nur mal so als Info. Also jetzt kannst du selber gucken, wo wir heute gelandet sind. Also es ist eine völlig wahnwitzige Zuckerindustrie, die uns natürlich immer mehr überall hin und hinterher verfolgt. Beispiel, was weiß ich, Starbucks, Latte, irgendwas, wo irgendwie, ach, ich weiß gar nicht, wie viel zig Gramm Zucker in einem so einem Drink drin sind. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, doppelt so viel wie in Coca-Cola oder so. Von diesen ganzen Softdrinks mal abgesehen, wollen wir mal gar nicht sprechen. Das ist natürlich das Gleiche. Und ebenso auch bei diesen ganzen Superpower-Energy-Drinks, die es heute gibt, wo Zucker natürlich auch benutzt wird und. Also plus andere Aufputschmittel. Also Zucker weglassen, ein riesen Gamechanger. Ich bin aufgeklärt in einer Art und Weise, ja, habe ich noch nicht erlebt. Ich habe zwei oder dreimal von Anthony Williams, den ich hier sehr bewusst nochmal empfehle, bitte, die 369-Diät gemacht, wo es auch darum geht, wirklich einen Detox zu machen, also Schwermetalle aus dem Körper zu lösen und die Leber zu heilen und sowas. Trinkt man dann so Detox-Smoothies, die immer hochdosiert sind an wichtigen Nährstoffen fürs Gehirn. Und als ich diese Diät gemacht habe, beim zweiten Mal, als ich die gemacht habe, beim ersten Mal nicht ganz, aber beim zweiten Mal, als ich die gemacht habe, wiederholt, so ein Jahr später oder so habe ich das nochmal wiederholt, da habe ich ein Aufklaren des Gehirns festgestellt, wie ich es ja nicht für möglich gehalten hätte und war auf einmal strukturiert und konnte priorisieren und hatte keine Time-Blindness mehr. Das war wie weg, und zwar mit dem Schalter weg. Also es war spooky. Meine Partnerin hat das beobachten können und kann das bestätigen, kann das auch sehen. Also wenn du das mal machst, aber wie gesagt, das war nach der zweiten Kur, nicht nach der ersten, also keine Wunder erwarten, aber sukzessive, wenn du dich mit Ernährung mal eine ganze Zeit, und davon rede ich halt ein Jahr oder zwei Jahre, mal wirklich änderst und mal wirklich anders ernährst, und zwar gesund, mit eben viel Grün, viel Obst, viel Gemüse, wenig Zusatzstoffe, keine Industrieprodukte, kein Gluten, kein Zucker, auch kein Kaffee übrigens, ich habe in der Zeit echt nur Kräutertees getrunken, ja, dann wirst du feststellen, was dein Gehirn in der Lage ist, nachzureifen, was dein Gehirn in der Lage ist, wie es überhaupt funktionieren kann, wenn all diese Stoffe nur alleine fehlen. Und das ist ein Gamechanger. Und das ist für mich auch der einzige Weg, eben ohne Medikamente, der wirklich gangbar ist. Dazu kommt dann natürlich noch, wenn du auch deinem Körper was gibst, was er braucht, nämlich die Bewegung, die frische Luft und die Kältereize durch kalte Duschen oder eben draußen sehr früh morgens, wenn es eben noch kalt und frisch ist, auch mal eine Stunde spazieren gehen. Also wenn du die Bewegung dann noch dazu holst, was dich auch wieder aus dem Kopf rausbringt, aus dem Overthinking, aus diesen ganzen Sachen, dann wirst du merken, dass du in einem Level aufklarst, wie es niemand tut, der Medikamente kriegt. Weil alle, die Medikamente benutzen, ja, die haben zwar eine Verbesserung, die haben aber dafür auch Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen werden ganz selten besprochen. Ich hatte das Glück, dass ich über mehrere Monate in Amerika in einer sehr, sehr guten Gruppencoaching-Situation mit sehr vielen Menschen online sein durfte und sehr viel über ADS lernen durfte, vor allen Dingen auch über medikamentöse, über den Outcome von Medikamenten und aber auch über die negative Seite von Medikamenten. Die haben dann da in den Foren oder wir haben uns privat dann auch darüber eben unterhalten und ausgesprochen, weil da eben ja medikamentös ist ja da quasi der Standardweg. Also in Amerika ist der Standardweg, du kriegst ein Medikament, du bist eingestellt, alles super, dann kriegst du noch einen Kaffee und dann läuft's, dann fang wieder an zu produzieren sozusagen. Aber in diesem Kontext, den ich da gelernt habe, wurde aber auch ein anderer Weg beschritten, also auch die Arbeit an der Persönlichkeit und an diesen ganzen Themen wie Selbstwert, Resilienz und so weiter, wurde gearbeitet, also es wurde schon verstanden, nee, es reicht nicht nur Medikamente zu nehmen, weil das ist nie der einzige Weg. Ja, und in dem Kontext konnte ich da eben sehr, sehr viel drüber lernen und das sehr gut vergleichen. Aber als ich das dann mit der Ernährung gemacht habe, muss ich sagen, so, das ist einfach der größte Game Changer für mich, plus dann eben das Reparenting, also dass du selber mit dir so umgehst, wie du es damals gebraucht hättest, damit dein Gehirn nachreifen kann. Und es geht, es funktioniert. Das ist jetzt der Bogen, den ich spannen will. Ich habe halt auf diese Menschen geguckt, von außen drauf, nach vielen Jahren eigener Arbeit und eigenem Weg daraus, aus diesem ADHS-Thema und arbeiten eben an diesen ganzen Traits, also diesen negativen Erscheinungen. Und habe festgestellt, dass ich eigentlich das alles so gar nicht mehr habe, dass ich sogar sehr gut heute bin im Strukturieren, mir das sogar Spaß macht, beziehungsweise das auch mein natürlicher Zustand ist. Ich habe von jemandem, auch von einem Life-Coach aus Amerika, das gesagt und so empfinde ich das auch, die Natur will Ordnung. Die Natur ist Ordnung. Alles unordentlich ist unnatürlich und so empfinde ich das auch. Wenn ich in diese Wohnung reinkomme von diesem Menschen mit ADS, dann siehst du sofort eben dieses Chaos, diese Unordnung, das Unsortierte und du spürst sofort, gerade wenn du dann den Heilungsweg selber gegangen bist, spürst du sofort die Unnatürlichkeit dessen, weil es sich im Äußeren manifestiert, was im Inneren los ist, plus eben noch angefeuert durch Prokrastination, die ja auch wiederum nur ein Outcome ist von nicht aufgelösten Trauma. Ich habe das Thema Prokrastination bei mir auflösen können, indem ich verstanden habe, was es das mal ausgelöst hat. Was mal ausgelöst hat, dass ich etwas prokrastiniere. Und das hat sich dann übrigens auf ganz, ganz viele andere Sachen einfach so ausgebreitet, das Prokrastinieren. Es war aber ein einziges Thema, mit dem das ausgelöst wurde. Und das muss man finden. Dazu braucht man eine therapeutische Begleitung. In meinem Fall ist es natürlich durch diesen tollen Dualseelenprozess passiert, aber normalerweise könntest du das mit einem Therapeuten machen, du kannst auch selber reingehen, du kannst mit Körperarbeit machen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir im Coaching können das natürlich auch angucken. Rauszufinden, so ja, Prokrastination macht für deinen Körper Sinn, weil du etwas vermeidest, was dir sonst wehtut. So, und da über diese Schiene kommt man daran. Also auch wer prokrastiniert, du bist nicht faul, du bist nicht dumm, du bist auch nicht falsch. Da ist etwas in dir, was genau diesen Reflex auslöst. Mache ich eigene Kurse zu. Allein nur für dieses Thema kann man ewig lange drauf gucken und sich sehr schön mit auseinandersetzen. Gehört aber zu diesem ganzen Wirkkomplex und gehört natürlich auch zum Thema ADHS. So. Also, aber jetzt im Nachhinein jedenfalls, wenn ich da drauf gucke und sehe meinen eigenen Heilungsweg und ich habe halt diese Reise begonnen, dann kann ich sagen, der Unterschied zwischen ich gucke da nicht hin, beziehungsweise ich weiß es gar nicht und ich fange an hinzugucken und ich entscheide mich auch, diesen Heilungsweg zu gehen, ist absolut, möchte ich einfach nur mal hier rausstellen, ist ein absoluter Gamechanger und bitte macht das. Es ist hart, es ist nicht einfach, also kommen wir jetzt mal zu dem Ergebnis. Also wie schwer war es für mich, das zu tun? Es ist schwer, es ist auf keinen Fall ein leichter Weg. Es ist aber möglich und damit ist eigentlich sämtliche Diskussion beendet, weil wenn es möglich ist, dass du dich ohne Medikamente, sondern am eigenen Schopf sozusagen aus diesem Sumpf rausziehst, warum solltest du es dann nicht tun? Es ist hart, es ist ein harter, es ist ein langer Weg, du brauchst sehr viel Selbstliebe, die du entwickeln musst, ist sowieso ein Wort, mit dem jeder hier arbeiten muss. Und du musst dir die Zeit geben, du brauchst Verständnis dafür, du brauchst eine Ruhe, du brauchst natürlich auch Support, bestenfalls natürlich durch deinen Lebenspartner und eben dann eben auch durch Therapie und Coaching. Du wirst es nicht alleine schaffen, das möchte ich auch betonen. Ich hatte den besten Support, den es geht, weil ich eben eine Dualseele habe. Das ist halt etwas sehr, sehr Seltenes, aber wie gesagt, such dir Hilfe in Gruppen, such dir in guten Gruppen Hilfe, such dir einen guten Coach, such dir einen guten Therapeut, der sich mit ADS auskennt. Da hatte ich, glaube ich, auch schon mal einen Podcast. Auf jeden Fall Familientherapeut ist da sehr gut zu nennen, auch gerade für Familienkontexte. Aber die kennen sich halt einfach mit diesen, mit den Menschen untereinander, also wie Menschen untereinander auf einen wirken, ganz gut aus. Das sind meistens sehr, sehr gute ADS-Therapeuten, weil die eben das Umfeld angucken und das gilt es bei ADS anzugucken. Wenn wir über ADS reden, reden wir immer um Umfeldanalyse und emotionalen Raum, weniger als der physische Raum. So, du kannst aus einer ganz armen Haushalt kommen, wo sehr viel Liebe war und hast gar kein ADS und du kannst aus einem sehr reichen Haushalt kommen, wo alle physischen Dinge da waren, die du nur vorstellen kannst. Aber es war ein sehr, sehr leerer, emotionaler Raum, weil vielleicht gar keine Eltern da waren, weil die in der Welt unterwegs waren oder ähnliches. Und hast dadurch starkes ADS entwickelt, weil eben defizitäres da in deiner wichtigsten Kindheitsphase war. So, das hat auch übrigens nichts mit Schuld zu tun der Eltern oder nicht lieben oder lieben. Viele Eltern, also viele Menschen mit ADS kommen aus Haushalten, die sehr liebende Eltern haben, die alles richtig machen wollen und. Das ist halt einfach auch Outcome unseres modernen, in Anführungsstrichen modernen oder heutigen Lebens, unseres Sozialsystems, unseres Arbeitssystems oder die Systeme, in denen wir stecken. Ein Outcome davon ist eben, dass Menschen unter Stress stehen, dass Mütter unter Stress stehen, Väter unter Stress stehen, Väter nicht zu Hause sind, weil sie viel arbeiten. Heutzutage sogar so, dass Mütter arbeiten gehen sollen, in Anführungsstrichen. Um sich zu verwirklichen, da wird viel erzählt in die Richtung, da können wir nochmal drauf eingehen. Ja, und dann bleibt eben einer auf der Strecke und das ist das Kind. Und das Kind muss dann auch sehr früh irgendwo hingebracht werden, wo irgendwie eine Frau auf 5, 8 Kinder aufpasst, teilweise unter 1. Also da passiert sehr, sehr viel. Ja, wo ich heute sagen würde, gucken wir später nochmal an, aber ja, du weißt, was ich meine. So, auf jeden Fall ist der Outcome, finde ich, du musst dir dessen gewahr sein, wenn du die Reise nicht beginnst, dann wird das Ende nicht schön. So, weil das wird sich immer mehr verstärken. Die Problematiken werden sich immer mehr verstärken. Die Impulsivität geht nicht weg, die wird mehr. Das Chaos geht nicht weg, das wird mehr. Die Time-Blindness geht nicht weg, die wird mehr. Deine eigene Ernährung wird nicht besser, sondern schlechter. Deine Gesundheit wird nicht besser, sondern schlechter. Eben deine, erst die psychische und natürlich auch die physische Gesundheit, einfach weil du irgendwann gar nicht mehr in der Lage bist, diese ganzen Bälle zu jonglieren. Ja, und dann kommen noch Drogen dazu vielleicht und diese ganzen Sachen und dann ist eigentlich der negative Weg schon gezeigt. Also für mich als nun Betroffener und eben auch, würde ich mal sagen, sehr, sehr weit geheilter, nicht komplett, also da gibt es genug Sachen noch, wo ich sage, wow, da kann ich nochmal rangehen, aber wie fühle ich mich heute, eben als Abschluss vielleicht jetzt nochmal, ich habe eine innere Ruhe, ich habe einen Frieden, ich habe vor allen Dingen eine Klarheit, die ich natürlich auch dadurch bekommen habe, dass ich sehr, sehr viele meiner Traumata aufgearbeitet habe, Körperarbeit gemacht habe und halt unfassbar viele zigtausende Stunden Schattenarbeit, das passiert durch den Dualseelenprozess, fühle ich mich aber sehr ruhig, sehr frei, sehr friedlich. Vor allen Dingen habe ich eine neue Klarheit im Gehirn, das ist nachgereift. Ich habe heute keine straighte Ernährung mehr, wie zu diesen Hardcore-Zeiten. Also ich esse heute sowohl Gluten als auch Zucker, aber in ganz anderen Mengen, ganz anderen Maßen und vor allen Dingen in völliger Ablösung von irgendwelchen Süchten. Also ich habe heute keine Sucht mehr, dass ich irgendwas Ungesundes in mich reinstopfen muss, um irgendein Loch zu füllen oder um mich besser zu fühlen oder als Ausgleich zu Unruhe und Ähnlichem. Und ich weiß vor allen Dingen, was das mit meinem System macht, wenn ich das im Übermaß konsumiere. So, also ich habe da die Kontrolle drüber zurückbekommen, über meine Ernährung. Ich weiß, was mir gut tut. Ich mache mehr davon. Nicht perfekt, das dauert. Es geht aber auch nicht um Perfection. Aber so gut, dass ich mich gegenüber einem ADSer fast schon als geheilt betrachten würde. Also jemanden, der jetzt wirklich noch diese ganzen negativen Sachen zeigt. Vor allen Dingen auch habe ich einen viel größeren Reizreaktionsraum. Das heißt, diese Impulsivität ist eigentlich weg. Das heißt, ich kann Dinge angucken und es kommt kein impulsiver Impuls mehr, der mir sagt, boah, du musst sofort handeln, sondern ich kann drauf gucken, ich kann in Ruhe entscheiden, ich kann sagen, ah, das macht jetzt Sinn, das mache ich später, ich kann mich strukturieren, ich kann mein Umfeld strukturieren, ganz was Neues, ich liebe es sogar. Also ich kann mir also eine Wohnsituation schaffen oder ein Umfeld schaffen, in dem ich hochproduktiv sein kann, wo mich nichts ablenkt, wo aber auch nicht zu viel ist. Dafür musste ich so Sachen lernen wie Minimalism, Essentialism. Das habe ich alles umgesetzt. Ich habe sehr viel losgelassen. Also ich habe jetzt alles losgelassen. Ich habe ja nichts mehr von meinem alten Besitz, außer hier diesen Laptop und Mikro. Also das trägt aber dazu bei, dass man sich neu aufstellen kann und richtig klar und frisch wird und auch ruhig wird. Also all diese Dinge fühle ich heute. Ich fühle einen großen Frieden und eben diese Möglichkeit, auch mein Leben wirklich aktiv jetzt zu gestalten, was ich vorher nicht hatte. Vorher war ich so all over the place und wusste gar nicht, was ich zuerst angehen soll und was nicht, konnte nicht priorisieren und heute kann ich das. Bin immer so geneigt zu sagen, fast wie ein Wunder. Aber es ist kein Wunder, wenn ich jetzt natürlich drauf gucke, habe ich natürlich viele Jahre darin gearbeitet und die letzten 2 Jahre nochmal intensiv auch das Thema ADS und insbesondere auch Ernährung nochmal wieder ganz intensiv und nochmal wieder rangegangen. Merke auch, dass sich das nachhaltig verändert hat, das Gehirn. Das heißt, das, was früher vielleicht Medikamente gebraucht hat, braucht es jetzt nicht mehr. Und ich merke auch, dass dieser Weg so weitergeht. Es gibt keinen Rückfall oder so. Wenn du das dann irgendwie geschafft hast, gewisse Hürden an Klarheit zu erreichen, dann bleiben die. Das ist vielleicht das schönste Zeichen für dich als Info, dass du sagst, okay, es wird eine harte Zeit, auch für eine lange Zeit vielleicht auch, vielleicht mal 1-2 Jahre. Aber danach hast du die Sache durch und kriegst eigentlich ein völlig neues Lebensgefühl. Frieden, Freiheit, Klarheit. Du kriegst auch Spaß wieder, kommt zurück, Lebensfreude, dieses Thema, es ist dann nicht mehr so ein Damokles-Schwert, was über dir hängt, was dich ständig runterzieht und dein Leben versaut, sondern es wird dann wirklich auch zu einer Superkraft, jetzt komme ich mal rüber in den Teil, weil wir natürlich als ADSler auch super viel positive Eigenschaften haben und die gehen ja nicht weg. Nur weil die Negativen weggehen, das ist nämlich das Schöne, das Positive bleibt, die Kreativität, die Lebensfreude, die Empathie bleibt, Menschen sehen, Menschen erkennen, Systeme erkennen, das alles bleibt und wird eher noch größer und positiver, weil eben das Negative nicht mehr da ist. Und damit ja, stellst du dich wirklich neu auf, und zwar für eine Lebensphase, die dir wahrscheinlich in Zukunft mehr Freude bringt als alles andere. Und das ist eben der absolute Gamechanger. Das ist eben der Full 180, also die volle 180-Grad-Wendung, raus aus dem wirklichen Underperformer, aus dem Menschen, der irgendwie ADHS gebeutelt durchs Leben rennt und den Shit nicht together hat, hin zum Performer, hin zu jemandem, der sagt, nee, habe ich alles, mache ich alles, kann ich alles, läuft, plus eben die ganzen positiven Sachen von ADS, die positiven Dinge, die positiven Outcomes, deine Leidenschaft, deine Freude, deine Fähigkeit, Menschen zu führen, Führungskraft zu sein, in Räumen die Energien zu lesen, in Menschen die Energien zu lesen, dich selber zu führen, dich selber auch wieder aufzubauen durch eine sehr positive Lebenseinstellung. All diese Dinge, die da sind als ADSler, die bleiben, die gehen nicht weg. So, und das ist einfach fantastisch und einfach ein völlig neues Lebensgefühl. Und ja, wenn du das jetzt gegenüberstellst, jetzt haben wir den Bogen hier sehr weit gespannt, aber wenn du das gegenüberstellst zu dem, was ich dir am Anfang des Podcasts erzählt habe, mit Menschen, die in einer absoluten Burnout ankommen, dann ja, ist die Frage natürlich schnell beantwortet, solltest du es tun oder nicht? Natürlich, sieh zu, gib Gas, informier dich, verstehen ist immer der erste Schritt hier für alles, für die Heilung und für das Ganze, meld dich bei mir, wenn du Hilfe brauchst, sehr gerne, natürlich. Freue ich mich über jeden, der jetzt hier aufwacht und sagt, Alter, Teil, lass mal reden. Wir finden Wege. Ich werde auch Kurse entwickeln demnächst, dass du das irgendwie online dir reinziehen kannst und wir nicht immer persönlich reden müssen. Also da entsteht gerade was. Freu dich drauf. Dauert noch ein bisschen, aber kommt. Und gleichzeitig natürlich, ja, geh in meine Bücherempfehlung. Fang an, dir die Bücher zu bestellen. Lest dich zum Thema ein. Auch zum Thema Hochsensibilität übrigens, weil wenn du ADS hast, bist du hochsensibel. Es gibt keine Menschen, die ADS haben und nicht hochsensibel sind. Nicht alle sind hochvielbegabt, also nicht jeder, der ADS hat, ist ein Hochbegabter, aber auf jeden Fall hochsensibel. Und wenn eigentlich können wir aber Hochsensibilität auch zu den hohen Begabungen zählen. Meiner Meinung nach ist das so, ist dem so. Deswegen, ja, werden wahrscheinlich diese Thema Hochbegabung so wahrscheinlich in dir auch was zu tun. Es sind halt neurodiverse Menschen, sind halt eben, es ist halt eine Wolke, eine Blase, in der einiges drin ist. Und dazu gehört eben all das, ADHS, auch Autismus in seinen verschiedenen Ausprägungen, entweder nur pünktchenweise oder eben dann auch größer und stärker bis hin zu Asperger und Co. Dann eben Hochbegabung, dann Vielbegabung, nochmal was anderes als die Inselhochbegabung. Genau, und eben Hochsensibilität und Hochsensitivität. Da haben wir es ja noch dann mehrere Kanäle haben, 6., 7., 8. Sinn und solche Geschichten. Also wir sind schon sehr neuro-untypisch, wir sind sehr neurodivers und ja, da ist ganz viel drin und das können wir auch alles noch gar nicht so kantenscharf alles so schön benennen, wie wir Deutschen das gerne wollen, in so einem Tortendiagramm hier, so, das ist eine Zusammensetzung. Das sind unscharfe Ränder, das ist eine Cloud, das ist eine Wolke, in der wir uns irgendwo verorten und jeder hat irgendwie so ein Gespür, was er davon ist, aber es gibt nicht den Neurodiversen, genauso wie es ja auch nicht den neurotypischen Menschen gibt. Jeder ist eine Mischung, ist einzeln und besonders, aber es gibt schon Sachen, die uns eben vereinen. So, ADS ist eins davon, gehört damit rein. Ja, und wir verstehen es immer mehr. Und das Tolle ist, das Thema Neuroplastizität, also dein Gehirn ist veränderlich, deine Gedanken bestimmen letzten Endes dein Ergebnis. Und wenn du die Gedanken änderst, wenn du anders drauf guckst, wenn du anfängst zu verstehen, und deswegen ist Verstehen das A und O immer noch, also ich wieder so wiederhole das immer noch mal wieder. Du musst verstehen, wer du bist, was du bist. Du musst verstehen, wie das gekommen ist, wie das funktioniert. Ich empfehle die Bücher von Dr. Gabor Maté, Scattered Minds und Co. Auch Barbara Scher ist wichtig als Scanner. Auch Anne Heinz ist wichtig, die Bücher, dass du da mal reinlebst. Aber auch alle anderen zu Thema Vielbegabung. Ich glaube, Annette Bauer gibt es auch noch. Also es gibt einige tolle Bücher dazu. Und dann eben die ADS-Bücher. Und dann aber bitte die modernen und neuen von 2026, 2025, 2024. Und nicht die ganz alten Schinken von vor 30 Jahren, wo es mal so aufkam. Also informier dich. Deswegen habe ich Teile meiner Ausbildung in den USA gemacht, weil die einfach viel, viel weiter sind als wir hier in Deutschland. Ich möchte dich mitnehmen auf diese Reise. Das ist auch ein bisschen meine Aufgabe, hier dieses ADS-Thema in Deutschland ein bisschen mal aufzufrischen und mal dahin zu bringen, wo eigentlich der Stand gerade ist. Das sauge ich mir immer in Amerika auf und bringe es dann hier mit rüber, weil dort eben einfach auch ein ganz anderes Mindset ist, auch gegenüber Coaching. Also wir arbeiten ja hier immer noch teilweise gegen Windmühlen und ja, es wird noch belächelt und hin und her. Das ändert sich in den nächsten Jahren, darüber bin ich mir sehr, sehr sicher, weil die Menschen immer mehr verstehen, dass die Menschen, die betroffen sind und gut ausgebildet und Highbrainer sind und auch noch das überwunden haben, das sind natürlich deine besten Helfer, ist ja klar. Also das ist einfach die Erfahrung und das ist auch einfach die eigene Erfahrung, die uns dazu so kompetenten Helfern macht. Und als ADHSler bist du halt ein Menschenmensch par excellence und auch eine Führungskraft und auch jemanden, wo Menschen gerne und auch der ideale Lehrer bist du zum Beispiel auch. So, das zum Beispiel alles. Aber dazu gehört auch viel Egoarbeit. Also es gehört auch viel dazu, irgendwie sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Eckhart Tolle und sowas, ne, empfehle ich dir sowieso, ne, im Hier und Jetzt zu sein. Also Now, das Buch ist natürlich gesetzt, guck da mal rein, damit du dein Ego in den Griff kriegst und dann wirklich vom wahren Selbst aus her später agieren kannst. So, auf jeden Fall, das war eine sehr interessante Reise die letzten Monate und dieses Ergebnis wollte ich auf jeden Fall teilen, weil es so wertvoll ist und weil ich gesehen habe, wie krass die Auswirkungen sind, wenn du es nicht angehst und wie schön ich mich heute dementsprechend gegenüber fühle, einfach weil ich sage, wow, das habe ich aufgeräumt. Und bin da sehr stolz drauf. Das ist glaube ich, mit die größte, oder es ist die größte Leistung meines Lebens, irgendwie mein eigenes Persönlichkeitsbild entschlüsselt zu haben mit all dem, was dazugehört. Und es ist mehr, als du denkst. Das ist übrigens das, was Nietzsche auch sagt. Du hast nicht mal die geringste Ahnung davon, wer du bist, wenn du, solange du dich auf diesen falschen Lebenswegen begibst, die aber dazugehören. Die dazugehören, um den richtigen Weg zu finden. So, also nicht zu verdrießlich sein, du bist auf einem guten Weg. Und wenn du den Podcast hörst, hast du sowieso schon was gefunden, was irgendwie zu dir gekommen ist. Und dann, ja, geht es bei dir sowieso in die richtige Richtung. Finde ich ganz toll. Das Resonanzprinzip wirkt dafür und ich freue mich einfach, dass du dabei warst. Und ja, freue mich noch mehr, wenn du dich meldest, wenn wir uns austauschen können. Ich habe einfach auch super gerne, mich mit ADHSlern zu unterhalten und auszutauschen. Und ja, prove me wrong. Ne? Überall, wo ich falsch liege, beweis mir gerne deine Erfahrung. Ich bin nicht perfekt. Ich bin auch nicht der Meinung, dass ich alles weiß zu dem Thema. Ich bin halt ein Stück weiter auf dem Weg und lass mich sehr, sehr gerne eines Besseren belehren und lerne gerne dazu bei diesem Thema. Und macht dann wieder alles auf eine ganz andere Art, wenn es sein muss. Wenn es dann was bringt, freue ich mich. Okay, also für heute soll es das gewesen sein. Und dann freue ich mich, wenn du demnächst wieder mit dabei bist. Und wünsche dir erstmal eine gute Zeit. Hab euch lieb und dann auf bald, euer Teil. Ja, und das war's für heute. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.